der Domchi kommt, der Großfresse. Ja, bitte, dann stell mal los.
Dann stell mal los. Ja, ich sage erstmal hallo, werte Hörerschaft. Gruß aus Herne. Hier sitzen wir an einem
in wunderschönen Herne, in der hässlichsten Stadt Deutschlands, wie es ja jedes Jahr rauskommt. Aber der Tag ist wunderschön, ne?
Mein Garten ist ein kleiner hässlicher Bruder von Bochum, dabei ist er gar nicht so hässlich, finde
ich. Na, das Beste am Bochum ist ja, sagt man immer, die U-Bahn nach, bis dann Herne ist die U-Bahn nach Bochum.
Ja, genau.
Und da ist schon was dran.
Mir gegenüber sitzt Willi Tomczyk. Wir stöbern weiter in der Vergangenheit vom Thea Lotzi und schauen mal, was so war. Und ja, Willi, was verbindet dich mit dem Thea Lotzi?
Mit dem Thea Rotzi?
Thea Lotzi.
Ja, wir hatten ja damals noch andere Namen dafür. Aber Thea Rotzi war es ja am Anfang. Daneben war ja die Häusner Viertel mit den Punkern. Ah, da habe ich auch immer einen schönen Kontakt gepflegt. Einer aus dem Häusner Viertel, der war mein Techniker. Einer ist so glatt, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Und dann ein kleiner Punker, den habe ich besonders in mein Herz geschlossen. Der hat dann mir mal einen Text von Hölderlin auf Band gesprochen. Der war Legastheniker. Und der war klasse. Der Junge war klasse. Richtig so ein ganz, so, er war glaube ich 12 oder 13. Richtiger Punk schon auf Drehe, ne? Da gab es schon tolle Typen da. Auch eine Schauspielerin hat da mal gewohnt, die bei mir gespielt hat. Ja, das war so die richtige fertige Umgebung für unser Eins, sag ich mal so. Ne, der Teusner Viertel und wir. Ja, Thea Lotzi.
Was hat dich denn verschlagen? Also, da muss man ja auch erstmal hinkommen.
Ja, man hat mich da quasi hingeschlagen, kann ich fast sagen. Nein. Ich habe mich selber dahin geschlagen. Ne? Wir haben uns ja in dieser Zeit in jeden Busch geschlagen, wie man so sagte. Ne? Und Thea Lotzi war einer der anfänglichen Fixpunkte der freien Szene, kann man sagen. Und da kamen dann so einige zusammen, die in der freien Szene arbeiteten. Ich habe damals schon mit Paco gearbeitet und so, als Clown und freies Theater gemacht, geschrieben. Ich war schon Schriftsteller quasi, war ja am Theater, bin dann vom Theater weg in Essen und habe mich nur noch dem Theaterkohlenpott gewidmet. Mhm. Ja.
Gab es einen Moment, an dem du wusstest, das will ich machen? Und dann das nächste, wie mache ich das? Oder bist du da so reingeschrieben?
Du meinst jetzt allgemein?
Schauspielkunst.
Ach, Schauspielkunst, nennen wir sie mal Kunst. Ist ja nur eine Verstellung.
Ich sagte Schauspielkunst.
Verstellung. Ganze Kram. Der ganze Kram ist okay. Der Kram ist da, fängt auch mit Kunst an. Kram würde ich das auch nennen. Da kommen wir aber später zu, ob die freie Theaterszene meiner Meinung nach überhaupt wirklich eine Bewegung war, die sich bewährt hat. Da habe ich eine eigene Meinung zu. Nein, es war einfach damals so, es gab einfach nur eine Szene. Die Szene. Ist egal, ob das aus politischen Gründen war, kulturell, Kunst. Ne? Das war die Zeit, wo die jungen Leute damals noch den Glauben daran hatten, wenn sie zusammenkommen und sich zusammentun, dann passiert was Neues. Ist ja auch nicht so falsch gewesen, sag ich mal. Ganz im Gegenteil. Also, man hat sich seine Heimat neu geschaffen. Wir haben damals gar nicht so wir im Ruhrgebiet, so hatten so Blödsinn. Also, ja, wir kamen aus dem Ruhrgebiet. Und wir waren Ruhrgebietler, aber waren ja auch andere schon dabei, kamen ja von überall her. Freie Szene war einfach auch deutschlandweit die freie Szene. Und man traf sich woanders auf Festivals. Und insofern waren wir also jetzt nicht national oder ja sogar
Lokalpatriotisch.
Um Gottes Willen, ey. Arschlecken, ne? Lokalpatriotismus, das war für unsere Eltern, ja. Die konnten da einen in ihrem kleinen Verein machen, aber. Wir waren aber auch im Verein, im Grunde kann man ja sagen, da wurde ja auch die Freie Kooperative, Freier Theater gegründet. Ne?
Im Thea Lotzi.
Im Thea Lotzi mit, ja.
Wie kam es dazu?
Ja, ich war einer von den Drahtziehern, kann man sagen, aus der freien Szene. Ne? Und wir haben uns dann gefunden, dann aus Dortmund vor allen Dingen dann Leute auch. Ne? Da war ja das Lehrlingstheater damals, Dortmund Unna, das war ja so eher die ersten Bewegungen, in Franz davor noch. Ne? Ja, da kamen alle Leute so zusammen. Rio Reiser und so damals auch, weil die waren ja in Unna tätig und so. Naja, also es war der Anfang eigentlich der freien Bewegung, der freien Theater oder auch der. Ich muss, wenn man das geschichtlich einordnet, ist es so, es war ja Anfang 70, also in den 70er, in der 70er, glaube ich, so viel ich weiß. Es ist so, wir gehörten zur Nachgeburt der Studentenrevolution. Rudi Dutschke hat am Ende, so als hat sich ausklang mit den 68ern, gesagt, wir müssen jetzt in die Institutionen gehen. Mhm. Und er sprach auch die Jugend vor allen Dingen an, also Jugendbewegung. Da fing ja die Jugendbewegung an, sag ich mal, nach dem Krieg. Die politische Jugendbewegung fing da an. Das war ja auch die erste Jugendbewegung, die anfing. Ne? Der Rock'n'Roll war ja nur so eine innere Protestbewegung. Und die ganzen das war ja alles an den Unis erstmal nur. Ne? Auch der Existenzialismus, Sartre in den 50er, 60er Jahren, ja, da tank ja alles so europäisch auch zusammen. Ne? Über den Mai 68, da ging das los. Aber das endete doch ziemlich schnell. Entweder in der Gewalt oder in der Resignation oder, ja, das sind auch alles Spießer nur geworden. Nicht alle, aber viele davon sind Spießer, auch aus unserer Bewegung. Da kann ich Namen nennen. Ne, die dann auch, da zitiere ich gerne immer Bukowski, aus dem Stück, was ich gemacht habe, vielmehr aus den Sachen, die ich zusammengestellt habe von ihm. Da sagt er an einer Stelle, ja, die Jungen drehen sich um nach einer besseren Welt, so wie es die Jungen immer getan haben. Und dann wurden sie alt und haben das gleiche Schachspiel mitgemacht. Und das hat Bukowski schon in den 60ern beschrieben. Also das ist nichts Neues. Nö, eben. Das ist wohl der Lauf der Dinge so. Ja, wenn es im Ende zugeht, werden viele doch zu Spießern. Sicherlich bin ich auch wahrscheinlich irgendwo auch schon ein Spießer geworden, obwohl ich noch als Nonkonformist immer noch gelte oder als Enfant terrible
nicht. Ich glaube ja, das ist heutzutage ziemlich einfach, als Nonkonformist zu gelten, wenn man mal so überlegt.
Ja, eigentlich ist es einfach, es ist nur schwer so zu leben.
Das stimmt. Mir ist aufgefallen, dass alle Sachen, mit denen ich aufgewachsen bin, so Werte, sage ich mal, sowas wie, wenn du viel hast, gib was ab.
Ach so.
Schmeiß deinen Müll nicht in die Gegend.
Ja, ja.
Sieh mal zu, wem schlechter geht, hilf mal und so.
Ja.
Wenn man diese Ansichten heute hat, je nachdem, in welcher Gruppe man sieht, kriegst du gesagt, du bist ja voll links. Und ich denke,
du bist ja
schon mal alles andere als linksradikal.
Ja, ich bin ja dein Vater sozusagen, das kann man ja fast sagen.
Gewissermaßen.
Ne? Gewissermaßen, auch wenn du schon über 40 bist. Schon, du bist eigentlich lächerlich, aber du bist ja jung. Aber wie gesagt, eigentlich, ja, unsere Kinder, die sind natürlich damals... Die davor noch, also die sind so anti-autoritär. In Berlin habe ich das erlebt, da war ich aber da in Grütze und beim Birnentheater. Die habe ich ja gehasst, die anti-autoritären Blagen. Wir haben immer die Tiere genannt, die Tiere sind wieder da. Moa. Und dann haben wir seine Ohren gepackt, so gezogen, ne? Na, und die angelächelt. Komm, setz dich doch mal wieder hin, ne? Spielen tun wir nachher, ne? Ja, gut.
Zurück nach Stahlhausen.
Ja, Stahlhausen, genau. Stahlhausen, Einsturz. Da komme ich später zu. Ich habe ja ein Stück gemacht, Stahlhausen, Einsturz.
Da haben wir jetzt dieses ganze Viertel und wir haben dieses ehemalige Schulgebäude. Ich vermag mir nicht vorzustellen, wie das aussah. Wie seid ihr da hingekommen?
Das sah genauso aus wie jetzt.
Okay.
Da war nichts anders. Die Zimmer, die Räume sind genauso groß. Die waren genauso verkommen oder eingerichtet wie jetzt. Also das war eigentlich immer eine tolle Sache da. Das muss man sagen. Mit dem Gang nach oben, also mit dem ja, das war ja, ist ja eine Schule, eine alte Volksschule gewesen. Also alles wunderbar. Ne? Große Fenster. Ich hatte dann auch mein Atelier nach meiner Zeit mit dem Theater. Da. Wunderbares Haus. Für mich war es das absolute kreativste Haus, weil ich hatte ja nie ein Zimmer als Junge und so. Und ich habe da, mein Gott, ich habe da gelebt, ich habe da alles gemacht und war wunderbar. Es war so inspirierend, da auch da zu sein. War ja auch immer Leute da, man weiß, und kam gucken und so. Also, ja, was war jetzt die Frage?
Die Frage ist, ich versuche mir diesen Moment vorzustellen, wie dieses Schulgebäude langsam in so eine Art oder schnell, je nachdem, in so einen Ort umgewandelt wird, in dem man Theater spielt, in dem man Kunst macht. Also, wo kamen die Scheinwerfer her? Wie hat man das gemacht?
Ach, das könnt ihr sagen. Ich hab ja das Theater da gebaut, sag ich mal. Das war auch erstmal gar nicht so beliebt, weil ich auch erstmal nicht so die beliebteste Figur war da, muss ich sagen.
Wie kommt das?
Och, weil ich Tomczyk heiße wahrscheinlich. Nein, ich gehöre zu den Leuten, so zu den Rebellen, die natürlich nach allen Seiten immer offen sind einerseits, aber auch nach allen Seiten zuschlagen. Ne? Also ich bin schon einer, der die Auseinandersetzung immer wieder suchte. Wenn er sie nicht bekam, dann habe ich sie selber gemacht. Also da war ich schon bekannt für... Und auch berüchtigt für, ne, zum Teil, muss man einfach so sagen. Aber eins war ich nie, war nie langweilig und passierte immer was Neues. Und der kreativste Ort für mich war einfach der Theater Lotze, nicht die Flottmannheim, die ich später, da passiert, ging das weiter, aber das war natürlich auch unser Haus in dem Sinne. Da konnten wir machen und tun lassen, was wir wollten. Ich habe mich da völlig frei gefühlt. Da ist der Ingo Naujox, ne, groß geworden mit mir 3 Jahre. War das mein Star-Schauspieler. Das muss man sagen, der ist auch was geworden. Sind so einige da gewesen, die was geworden sind. Ich bin ja auch was geworden, immerhin. Nennen wir es mal so, ja. Das ging ganz einfach. Das war damals gang und gäbe. Das war wie mit den WGs. Man nahm sich einen großen Raum, holte die Leute zusammen, guckte, ob man ungefähr auf einer Linie lag und dann hat man gelebt. Ja, was war Leben damals? Sex and Drugs and Rock'n'Roll, das war doch klar. Das eigentlich, was die heute auch noch wollen, was jede Jugend will. Mhm. Ne? Sie wollen viel Liebe, sie wollen irgendwie ein Feindbild haben. Das hatten wir damals gegenüber euch heute, obwohl es heute alle Feindbilder sind, überall draufgeschlagen. Nur wir hatten noch richtige und wir hatten das Glück, wir hatten kein Internet. Das war das große Glück. Ja, das große Glück dieser Zeit war, dass wir keine Handys, kein Internet und so einen Scheiß hatten. Ja. Fing schon damals an mit Computer. Ich weiß, ich hatte dann auch also so einen kleinen Computer, aber da musstest du noch das Programm selber schreiben. Also, und wir waren aber auch diesen ganzen, einige interessierten sich schon dafür für die Technik. Das gab es aber immer. Früher gab es auch immer Jungs, die spielten gerne noch Eisenbahn mit 18, 20, ja, und interessierten sich für Autos und so. Das wird das immer sein. Es ging ja nur um eine neue Technik erstmal. Ja, und so sind wir dann zusammengekommen und haben uns irgendwie, ich sag mal, zusammengerauft, muss man ja sagen. Das war ja nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Mhm. Natürlich war es mal ein positives Gefühl da auch, aber dann ging natürlich die Konkurrenz los. Natürlich, wir haben natürlich auch Konkurrenz, guckt es, was macht der andere, oder gefällt mir das, was der dann macht. Oh, und dann fing ja auch schon die Geschichten an, ne, mit, oh, der Tomchi, der hat nur nackte Weiber auf der Bühne, der macht nur nackte Bilder, also eine Scheiße, ja. Heute lacht man darüber, ne. Aber es gab eben Auseinandersetzungen, ne. Und jetzt fingen die ersten feministischen Aktionen fanden statt, ne. Die Mädchen und Frauen, die wollten sich nicht mehr, nur wie die Mütter alles gefallen lassen, was ja auch gut war. Es gab nicht nur gut, sondern auch ganz wichtig bis heute ist. Und wir sehen ja auch, wie das heute auch ist. Das kommt noch aus. Alles, was in der Zeit passiert ist, an, sag ich mal, sozialen, auch künstlerischen Bewegungen, so für uns jetzt im sozialen Sinne, ja, die sind ja bis heute, nur die sind natürlich in der heutigen Zeit alle ja ins Geschäft übergegangen. Ich sag mal, die Betriebswirtschaft hat Gesicht, der Kapitalismus im Endeffekt, wie überall, wie in allen Bewegungen. Die Popkultur, die wir damals hatten, war nicht die von heute, aber da war im Ansatz schon das drin, bei Andy Warhol das drin, was das heute ist. Ne? Heißt nämlich Profit over People für mich. Ich habe ein Stück geschrieben, das heißt Kill Pop. Und da behandle ich das. Ja, ich bin auch für absolut, den Pop zu killen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das war natürlich alles, die ganzen Träume und die Vorstellung, die Sittenlosigkeit. Ja, ich sag mal, wir waren alles kleine Sittensträuche. Und das ist auch ganz schön. Gibt ja die Serie Die kleinen Sträuche. Wir waren kleine Sittensträuche auch. Nicht alle. Würden jetzt einige aus dem Theater. Ja, der Tomschick schon, aber ich nicht. Ja, von wegen, ja. Also, mit Sitten meine ich auch jetzt nicht Sex, sondern da meine ich eher...
Das darf man nicht machen.
Ja, das darfst du nicht. Oder man hat versucht, Dinge zu machen im Theater, die provozieren oder die neu sind oder anders sind. Ne? Ich habe zum Beispiel das postdramatische Theater da schon favorisiert. Das heißt, aus Texten los war zusammengestellt. Ich weiß, dass mein Schauspielschullehrer, den ich jetzt vor einer Woche noch getroffen habe, habe ich ihn erinnert, kannst du dich noch erinnern, ich habe Splendid gemacht. Schönes Stück mit zwei Frauen, nur mit zwei Frauen, haben das eine junge, eine ältere Schauspielerin. Das war kleine Szenen zusammengestellt, auch sehr, sehr gewagte Szenen. Ne? Und da hat er damals gesagt, das ist doch kein Theaterstück, ja. Ja, heute siehst du das alle Orten, ja, dieses postdramatische Theater. Da gehst du rein. Narratives ist da überhaupt nicht mehr drin, Erzählung kannst du vergessen, ja, da werden nur Bilder aneinander geklebt, Handke spielt dann auch nur noch ein stummes Theater, Bildertheater, also diese Sachen sind ja alles in der Zeit entstanden auch. Und da bin ich ganz glücklich drüber, weil die Fantasie, ich bin ja auch heute weiter, in Anführungsstrichen, ob ich besser bin, das sollen andere beurteilen, aber natürlich wirkt das alles noch nach bei mir und das wirkt aber genauso in der Gesellschaft nach. Nur leider Gottes dann in der Werbung oder in der Kultur, weißt du, damit wird dann noch immer heute natürlich Knete gemacht und die Herrschaftsstrukturen sind wieder hergestellt. Damals Beuys, da hat es jetzt Skandal. Jetzt ist mein Sohn an der Akademie mit 22 Meter reingehen. Sag ich, oh mein Gott, ey, das ist ja wie hier im kalten Irrenhaus, ist ja gar nichts mehr. Ja, da ist nichts mehr mit gemeinsam machen. Damals hat der Beuys doch versucht, diese kollektive Idee, sag ich mal. Ja, ob die gescheitert ist, glaube ich nicht, die wird immer wieder kommen. Das ist genauso, wenn einer sagt, ja, Kommunismus kannst du mal sagen, nein, das kannst du nicht vergessen. Das geht gar nicht. Kommt immer wieder. So, die soziale Idee, der Sozialismus, kommt genauso wieder wie der Liberalismus, der Kapitalismus, der momentan herrscht, der Konsumismus, der schon damals herrschte. Also, wenn man das Ganze mal philosophisch ein bisschen betrachtet, nichts Neues unter der Sonne, sagt Coelette.
Alles kommt immer wieder.
Kommt wieder, ja. Der Wind dreht sich, er kommt von Norden, er kommt von Süden, er kommt wieder von Süden, er kommt wieder von Norden. Der dreht sich, der Wind dreht sich. Ne? Alles ist Windhauch. Da bin ich wirklich bibelfest. Aber nur beim Buch Coelette, das kürzeste Buch und auch das verschwiegenste Buch der Bibel, des Alten Testamentes. Der Prediger heißt das übrigens übersetzt. Das wird dem Buch David zugesagt, aber man weiß es nicht genau. Man weiß bei der Bibel sowieso nicht genau, wer es geschrieben hat.
Das weiß man.
Das ist ja das Schöne. Ne? Das ist so wie bei Shakespeare. Man weiß nicht, ob es den gab. Ne?
Ja, aber genauso bei der Bibel ist ja, da kann sich ja jeder nehmen, was er
braucht. Das ist ja wunderbar. Ja, so wie im Leben auch. Das nimmt sich auch jeder.
Und wie im Thealozzi, ganz eleganter Bogen jetzt.
Von der Bibel zu Thealozzi, ja.
Ich finde...
war ja ein sakraler Ort.
Tatsächlich ein bisschen schon. Ja, weil was du gerade erzählt hast, ich finde, das gibt es natürlich nicht mehr so stark.
Und nein,
natürlich in einem Versuch... Es
auch nicht auch mehr immer so intensiv. Auch nicht mehr so intensiv.
Nee, auch nicht mehr so intensiv. Aber trotzdem, dass es einen Ort gibt, an dem man was machen kann, im Rahmen der Möglichkeiten jenseits von ökonomischen Zwängen.
Richtig. Man
muss da nichts machen,
ja,
und sagen, ich kann das Stück aber nur machen, wenn es immer ausverkauft.
Ja.
Das musst du nicht. Du kannst auch einfach mal was probieren.
Ausprobieren.
Oder du sagst,
ja,
du hast ja, heute
ja,
Bock
ja, ja,
und kannst es morgen
ja,
machen,
ja,
wenn
ja,
die Leute...
Ja, ja.
Also an man.
Aber damals musstest du gar keine Angst haben, weißt du warum? Weil du die Szene hattest. Ich sage immer, das wird sehr unterschätzt, dieser Begriff Szene. Die Szene gab es. Denn zum Beispiel Freie Theater, da kamen immer dieselben Leute und das waren nicht wenige. Auch von anderen Theatern natürlich, die irgendwas involviert waren, aber auch die Zuschauer. Ich weiß noch, bis später in den Vorhinein hatte ich einen Fanclub hier im Umkreis von Herne, Bochum und so. Die kamen immer ältere auch. Und ich frage, ach, ich sehe sie immer, das ist ja schön, ich freue mich auch. Deswegen kommen sie denn eigentlich zu manchen? Da sind sie ja toll, wenn sie ein Stück neu schreiben, dann sind wir ganz gespannt, was das ist. Das finde ich toll. Das ist, wie sie doch immer finden, scheiße oder gut, ne? Das ist für mich ein Lob. Mhm. Ne, dass Leute kommen und interessiert sind, was schreibt er Neues? Mhm. Ja, mehr kannst du als Künstler nicht erwarten. Der Rest ist Butter und Brot. Was auch wichtig, und das wurde dann immer wichtiger, leider Gottes, muss man sagen. Aber das natürlich liegt allein in der Notwendigkeit des Lebens, dass man überleben muss. Es geht ja auch um Überleben. Aber das Überleben damals war in erster Linie, wie fühlen wir uns? Und nicht, was haben wir davon? Mhm. Das war, glaube ich, der wichtigste Grund. Der, weißt du, besoffen konnte sich damals immer irgendwie, hatte immer einen Kasten, war immer ein Kasten Bier da. Oder irgendwie einer hat dann Joint. Und es waren vor allem immer Menschen da. Du warst immer beschäftigt mit Menschen. Ne? Ja, und außerdem waren wir auch damals nicht, klar hatten wir auch sexuelle Ängste. All das hatten wir ja auch. Wir haben nicht schlimme Zeiten, ja, auch ich. Also, ich hatte keine tolle Jugend, wenn mein Vater, meine Mutter, ist ganz, da will ich gar nicht jetzt drüber weinen. Aber es gab viele, die auch geschädigt aus ihrer Kindheit kamen. Aber gerade die konnten sich da ja befreien und ihre, sag ich mal, die ganzen Perversitäten entweder noch mehr pervertieren oder sie abbauen. Das sagt man ganz einfach. Also psychologisch ist das eine extra Geschichte, die 70er Jahre, finde ich, die Jugendbewegung. Aber ich bin sehr glücklich bis heute darüber und ohne Rückschau zu halten. Ich bin einer, der nach vorne schaut. Aber diese Rückschau, die ist ja auch wichtig, weil sie mich trägt. Noch immer. Noch immer trägt sie mich. Und nicht nur mich. Ich glaube, wer das jetzt hört von den Älteren, der sagt, oh Tomchen, du redest doch viel Scheiße, aber da hast du recht.
Mhm.
Sie trägt noch immer. Sie trägt mich noch immer. Die ganzen Erfahrungen, das ist Gold wert. Das kannst du gar nicht vermessen, was das Gold wert ist. Heute meine Kreativität, die heute ist, solange ich toi 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 im Kopf noch klar bin, ja, das merke ich. Ich ziehe Register sofort raus. Das hast du schon gemacht, das kannst du sein lassen. Ne? Picasso hat mal gesagt, Er sucht nicht, er findet, das ist richtig. Und so finde ich auch inzwischen nur noch. Und man findet immer nur in dem Repertoire, was man irgendwo drin hat. Ne? Und man kann ausschließen. Kunst ist nichts Neues finden, sondern die Fehler vermeiden. Ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt ein Ding lese, dann kann ich schon 10, 20 Sachen aussehen. Ein anderer knackt dann auch immer rum. Mhm. Ne? Natürlich ist das auch gefährlich. Man muss auch immer noch heute, auch immer jeden Tag sich frisch in der Kunst machen. Da ist auf alles reagieren, wenn man noch so beschissen findet. Ne? Wenn man so sagt, in einem Bild, ach, da hänge ich nur so nah und ich sage, oh Gott, das will. Ne? Dann sage ich, Tomsch, halt doch mal die Fresse. Sag ihm was anderes. Sag ihm, mach es doch, Timmy. Wenn du meinst, du musst dahin, ja, dann mach die Erfahrung. Ne? Nicht mit als ich weiß es besser. Also das muss man sich natürlich an. Aber das ist eine andere Sache. Das ist eine methodische Sache, dass man methodisch anders drauf sein muss, wenn man älter ist. Aber es trägt, es trägt. Was nicht mehr trägt, die Szene ist weg. Und es gibt auch keine neue Szene in dem Sinne. Es gibt Szenen, natürlich. Und im Theater kommen auch Leute, die auch öfters da kommen. Aber diese Szene wird, ich meine, im Inhaltlichen jetzt nicht in der Masse. Denn eine Masse war das ja auch nicht. Aber die Szene, die uns getragen hat, die wir selbst waren auch, da war eine Szene, die war beseelt. Die war mehr beseelt, weißt du, und man kannte sich, und man konnte sich streiten und gerne sogar, man konnte sich fetzen. Ne? Und das,
wie ist das heute?
Ist das genau alles gegensätzlich. Die Szene, die wird ja absolut verschwinden, sind ganz bestimmte Begriffe gibt es ja gar nicht mehr. Zum Beispiel Solidarität, kannst du ja vergessen. Hm. Ja, das ist ja also schon damals verschwand hat das wurde alles Stellvertreter, ne? Guck mal, ich meine, wir brauchen doch keine Solidarität, wir haben doch die Stellvertreter dafür. Ja? Wir haben Greenpeace, wir haben die Grünen, wir haben die Dings, wir haben alles für alles, wir haben die Gewerkschaften etc. Ja? Nein, was ist anders heute geworden? Wir leben seit 20 Jahren in einem ungeheuren Umbruch, der uns noch gar nicht bewusst ist. Und dann ist das Einzige, was mich vor meinem Tod noch mich beschäftigt. Nämlich der Umbruch ins digitale Zeitalter. Und das ist nicht wie die dürfen, die diese scheiß Politiker andauernd erzählen. Wir brauchen noch mehr Digitales, wir brauchen noch mehr Digitales. Ja, rot doch mal das Digitales, ja. Wir sie hängen hinterher, wir müssen noch mehr. Ja, nur keiner stellt die Fragen.
Wozu?
Wozu? Und was macht es aus? Es gibt genügend Untersuchungen, um im Grunde das Ganze abzustellen. Gibt es genügend amerikanische, denen man ja nicht unbedingt nachsagen muss, dass sie konträr zu Konsumismus arbeiten. Nein, es ist eindeutig inzwischen. Seit 10 Jahren wetter ich wie Professor Spitzer. Nicht gegen die Digitalen. Ich habe auch ein Handy. Ich habe auch hier ein iPhone und ich hab so eine Kiste da stehen. Und deswegen kenne ich das Ding ja auch. Aber weil es ist eine philosophische Entscheidung. Brauche ich das wirklich? Brauchen wir das? Oder zerstört das mehr, als dass es was uns gut tut? Und das war bei jeder Technik die Grundfrage. Und wenn du dann bei Rousseau liest, seinen berühmten Aufsatz, ne, was bringt uns die Technik? Ja, so ungefähr war der damals von der Akademie die Frage. Und der hat ja gewonnen mit seinem Essay, ne, nichts. Ne, er hat das ausgeführt hin. Und naja, nichts kann man nicht sagen, aber natürlich, natürlich gibt es vordergründig Vorteile, aber was momentan zerstört wird, ist im Grunde, ich sage es ganz klar, momentan werden wir am Angelpunkt, wo der Mensch eigentlich steht, nämlich in seinem Kopf. Alles entscheidet sich um, ist egal was. Ja, Krieg, Frieden, alles wird im Kopf entschieden. Sex, Gewalt, nicht Liebe, alles im Grunde findet ja da oben statt. Und dieses Medium, ne, auch dieses, was hier steht heute, das hat ja alles dazu. Diese ganzen Medien, das hat das geschafft, innerhalb von einem Jahrzehnt im Grunde schon in den Griff zu kriegen. Wir haben eine Ausstellung gemacht mit Tim und da gibt es diese Figur, das Kind, das den Apple so in die Luft hält. Und dann, da war ich immer Jugendliche, wenn ich vor denen eine Lesung mache, ich habe ja mal Handyismus so schön so ein Ding gemacht, da will ich nochmal aufnehmen. Für Schulen schmeiße ich den Handy von mir hin und sage, mach mit einer Hand ein Foto von mir. Und dann steht da so und ich mache Heil Hitler. Dann schrecken sie alle und lachen sich tot. Und ich sage, ja, was heißt denn Heil Hitler, Heil Apfel? Wo ist denn der Unterschied? Und dann versuche ich ihnen klarzumachen, dass die Hitlerjugend, wenn sie jetzt in der Hitlerjugend wären, dass die durch Heil Hitler im Grunde formatiert werden im Kopf auf Krieg, auf Rassenhass, auf Antisemitismus etc. Den ganzen Katalog von Scheiße, Schweinescheiße der Nazis. Ja, und worauf werden wir heute formatiert im wahrsten Sinne? Brauchen wir ja nicht mehr, funktioniert ja von alleine. Am Anfang musstest du ja noch formatieren. Wenn, heute läuft das ja alles, deswegen habe ich auch Apple, ist ja für doofe. Was nur drücken, der macht alles, den Rest macht das. Das geht ja auch heute. Essen bezahlen, drück auf ein Knöpfchen, ne, sag, Lieferando, Essen und schon ist es da, du hast es noch gar nicht ausgesprochen. Das ist das beste Beispiel dafür. Das ist nur die Spitze des Eisberges, was dann noch auf uns zukommt. Was die ganzen Transhumanisten jetzt noch im Kopf haben, was die gerne noch hätten, ja, das ist, da wird der ganze, dagegen sind Science-Fiction-Filme sowieso ballaballa.
Ich glaube auch, dass Menschen wie jetzt Trump oder so, ach ja, die Welt nicht so verändern wie Steve Jobs mit dem iPhone.
Eindeutig, ich gebe dir vollkommen recht.
Und zwar ohne, dass es einen großen Knall gab, aber jetzt.
Ob der Trump den heißt oder Bump oder Lamp und ob ja, da auch die Waffengesetze aufheben würden, verstehst du, das ist völlig egal. Es geht einfach heute da, das ist ein Gemisch. Ideologisch ist es ein fürchterliches Gemisch. Von rechts außen bis links außen wird alles zusammen, werden sich die Sachen zusammengesucht und werden zum Konsum. Aber das läuft ja schon lange. Der Konsumismus ist ja im Grunde das Urübel, aber das läuft ja. Aber dieses Medium, das regiert darüber. Das hat es im Griff, das schaltet und waltet. Da können wir machen, diese ganzen asozialen Netze, die es gibt, ich nenne die ja nicht Social Netz, sondern asoziale Netze, was sie ja wirklich sind. Die schaffen genau das umgekehrt von dem, was sie ja eigentlich wollen. Das Like ist das Amen heute, ersetzt das Amen in der Kirche, wie der Han so schön schreibt, ein koreanischer Philosoph. Der schreibt übrigens als einer der ganz wenigen, ne, gegen das digitale Netz an, ja. Und das Netz sagt das doch schon, im Netz fängt man Fische, so viel ich weiß, oder Tiere, wilde Tiere oder Menschen früher sogar, ne? Also, das sagt schon dann. Es ist gefangen im Netz zu sein. Ja, dieses Idiom, gefangen im Netz. Das ist so offensichtlich. Und diese Haltung mit dem Handy, wenn die sich, diese Selfie-Kultur, diese Selfie-Kultur, ne? Das ist so ungeheuer. Das ist nicht mal eine Mode. Das ist so keine Mode, wie die Mode auch ad absurdum inzwischen geführt ist. Dadurch, dass die Mädchen alle nur noch in Stretch rumlaufen, ja, egal wie dick und dünn sie sind, wie Presswürste rumlaufen und die Jungs im Grunde auch schon. Mode, wo sie gewöhnt sind, heute nur seit 20 Jahren laufen die genauso rum, wie das Handy aussieht. Seit es die Smartphones gibt, haben die sich nicht verändert und werden sich nicht verändert. Außer sie kommen dazu, dass sie das Ding jetzt bald implantieren. Dass du dann mit deiner Hand sprichst. Ja, ist sowieso schon verrückt. Wenn früher einer durch die Straßen gegangen wäre, hätte man die weißen Leute geholt. Da läuft einer rum und spricht mit sich selber.
Als die ersten Leute Handy hatten, haben wir uns alle noch über den lustig gemacht. Ja. Wie wichtig kann das sein, dass du jetzt telefonieren musst? Ja. Und das meine ich mit dieser Paradigmenwechsel. Jetzt ist es wirklich, du bist ja unnormal, wenn du nicht erreichbar bist.
Richtig. Ja, noch, du gehörst auch nicht mehr dazu. Ich merke jetzt selber, ne, dass ich auf dieses Medium zugreifen muss, um überhaupt noch ein paar Leute in mein Theater zu locken. Ja, oder wie auch immer. Ja, und muss dann irgendwie noch Zambatumba machen, hier Gitarre spielen und dann schreiben, super Tomchik, Granate, Pott-Original und so was. Nein, es ist inzwischen, dadurch wirst du korrumpiert. Ich sag mal, nicht böse korrumpiert, aber schon. Die kleinste Sache ist eine Korruption da drin. Du wirst gezwungen zu den Dingen, ja? Mhm. Ja, bei Hitler warst du auch gezwungen, in die AJ zu gehen. Da hat der Papa gesagt, nee, du gehst da nicht hin. Dann sag ich das, sagt der kleine Junge, ja? Und schon war der Papa im KZ. So ging das früher, ja? Das war schrecklich. Aber heute läuft das von alleine. Mhm. Wenn du in der Klasse heute gehst, ich warte immer in der Schulklasse mit, dann stelle ich mir die erste Frage. Wer hat ein Smartphone? Und dann sag ich, wie, du nicht? Und dann, du glücklicher, komm, setz dich mal hier vorne, du kriegst einen extra Platz. Du glücklicher Mensch, ja. Ja, wir haben kein Netz bei uns im Land. Dann gibt's dann welche, die haben, wir haben bei uns kein Netz. Ah ja, das kommt dann, du bist schon verloren, sag ich. So, also das, naja, ich sag nur mal eins. Es ist immer mir lustig, aber im Grunde bin ich ein ganz radikaler Verfechter. Und dann kommen immer diese neoliberalistische Sätze wie, ja, aber ohne geht doch auch nicht. Und was willst du denn machen? Wir müssen das doch machen. Ich muss erstmal nicht, mein ganzes Leben lebe ich nach dem Satz, ich muss gar nichts. Ich muss sterben, dieser blöde Satz, aber der stimmt nun wirklich. Mhm. Ja, also da hat sich was radikal verändert. Und deswegen sage ich, Erinnerung an eine glückliche Zeit. Mhm. Ja.
Du sitzt jetzt gerade vor dem Bild,
ja,
sehr jung. Bist das war zusammen mit Paco?
Ja, das war zu der Zeit, ne, sag ich mal. Ne?
Hast du Paco in Tierlotzi kennengelernt oder kannst du?
Nein, in Essen. Ich war in Essen am Theater, mein erstes Theaterstück. Es war so, ich war erst in Berlin. Erstmal war ich auf der Schauspielschule in Bochum. Dann war Zadek da, da war die geilste Zeit. Dann hat Zadek mich ans Theater geholt. Der hat alle so Bekloppte gesucht und hat mich auch dann gefunden, ganz schnell. Sollte gar nicht auf die Schule, sagt, komm zu mir, ich setze dich hier ein. Und dann war ich dann bei Zadek. Dann habe ich gesagt, ich will aber Kinder- und Jugendtheater, politisches Theater machen. Damals, ja, weil ich kam eher aus der politischen Ecke. Warum mache ich Kunst? Kunst und Politik interessierte mich. Ne? Pädagogik, sage ich mal. Ich war im Kinderheim vorher als Erzieher. So. Ja, und dann kam die Rote Grütze da vorbei, ne, hatte ein Gastspiel gemacht, habe ich mich verliebt in eine Schauspielerin und dann bin ich, aber deswegen bin ich nicht nach Berlin gegangen, nicht deswegen, weil die war ja schon vergeben, aber ich bin nach Berlin gegangen, um freies Theater zu machen. Das waren die ersten freien Theater, ne, Grütze, Rote Birne, dann Rote Grütze für mehr, Rote Rübe in München lernte man dann die Frankfurter Bewegung. Wir kannten uns ja alle, wir fuhren ja rum, wir waren ja national, wird man sagen, heute vernetzt, ja, aber per Brief meistens, ja, und per Telefon, gut. Und dann bin ich irgendwann hier wieder zurück, habe ein Theater gegründet, ja, das ging nicht, ich habe mich nicht vorgefühlt psychisch in Berlin, und dann bin ich zurück, ich wollte wieder in die Heimat, ich wollte wirklich ins Ruhrgebiet, mir fehlte das Ruhrgebiet, so scheiße, aber war so. Dann war ich hier, ging es mir, habe ein Theater Kornbott gegründet. Und dann habe ich ein Stück erst geschrieben, dann ging das schief, ich hatte 5.000 Mark Schulden. Dann hatten die in Essen ein Theaterstück, ein Jugendstück gesucht, dann habe ich das geschrieben. Leerlauf, das war mein erstes Stück, da ging es um so eine Gruppe, ein Rolling Stone Fanclub, die auseinanderbrachen. Da habe ich schon gesehen, in diesem Stück habe ich schon damals beschrieben, wie die Einheiten auseinandergehen, die Jugendlichen. Ne? Da habe ich das schon gerochen. Und dann habe ich einen Preis gekriegt und dann war ich auf einmal der junge Autor, wurde hofiert, ne? Da rumgelaufen wie ein Hahn. Und dann habe ich Paco kennengelernt. Dann habe ich ein Clownstück gemacht, da waren zwei Clowns aus Italien, da fing die Bewegung schon an. Da habe ich die kam und ich habe gesagt, ach komm, dann ins Haus hier gezogen, ich habe das Haus hier gekriegt, habe das Theater ja in der Wanne gegründet, hat erst beim Falkenheim, um es kurz zu machen. Und dann habe ich den Clown Paco kennengelernt. Dann sind wir losgezogen. Und dann ging es los. Hausbesetzung und haben wir gespielt im Kindergarten. Umsonst. Für Geld, für wenig, für viel. Wir haben uns durchgeschlagen mit dem Koffer. Ja, mit dem Koffer, mit dem Körbchen und einem Rotkäppchen überall gespielt. Und dann wurden wir so im Ruhrgebiet schon ganz schnell bekannt. Gab ja nicht viele. Die Leute, die heute bekannt waren, auch dabei früher. Ne? Ja. Also die hier aus Oberhausen, ne? Misfits, ne? Die waren damals noch, die wollten bei uns Sekretärin machen. Ja? Naja, dann kam die Welle eher Sozialarbeiter und der Politische, der wollte auch Kunst machen, Kultur, weil er merkte, da kann er was reißen. Ja, das fing die Welle dann schon an. Ne?
Ich habe euch zum 25-Jährigen, ja, Tialozzi, da habt ihr nochmal Hallo Taxi gespielt.
Ja, Tialozzi. Ja, stimmt.
Und da habe ich das gesehen, ich kannte es vorher nicht. Und das war sehr schön.
Ja.
Vor allem fand ich schön, du kamst dann runter, das Stück war vorbei, die anderen waren da oben.
Richtig.
Und du standst plötzlich da in dem Raum und ich und meine Schwester hatten Theke gemacht und du hattest dir eine Zigarette angezündet und gesagt, ich habe es gesehen, war schön. Also echt, hat es dir gefallen? Und ich habe dich vorher nie so, also ich kannte dich nur aus Vollversammlung und so, so eher, sag ich mal, deinem öffentlichen Image entsprechend.
Ja.
Und da hast du auf einmal so klein und verwundbar gewirkt.
Ja,
also nicht klein im Sinne von zerstörerisch, aber so. Und diese Seite, sag ich mal, da muss man bei dir schon ich genauer hingucken, um das zu sehen, wenn ich dich nur halt so in offiziellen Bahnen kannte.
Ja,
und das war sehr, sehr rührend und sehr, sehr schön, weil ich dachte, guck mal, da ist Willi.
Ja.
Den man kennt, der Sachen gemacht hat und der ist genauso wie wir anderen.
Ja.
Weil wenn wir auf der Bühne sind, sind wir.
Ja.
Wir freuen uns, wenn es gefällt, ohne gefällig zu sein.
Wir sind verletzlich auch
da.
Ne? Wir haben auch Ängste. Natürlich, ich bin Schauspieler und da gehe ich drin auf. Und ich habe auch überhaupt, und wer mich kennt, weiß, große Schnauze. Nix dahinter. Das ist typischer Junge aus Kohlen, Vater war ja Bergmann. Ja, du musstest dich immer freikämpfen, ne? Immer Ellenbogen und jetzt komm ich, ne? Ich komm. Das ist wie beim Sport, ja. Große Schnauze, nix dahinter, aber das, was da, dieses Nichts, philosophisch gesehen, war alles. Dieses Nichts war alles. Das war nämlich das Herz. Oder das würde ich mal sagen, das war die Verletzlichkeit. Und so, ne? Insofern, wenn ich sage, große Schnauze, nichts dahinter, meine ich das gar nicht so negativ, sondern dieses Nichts bedeutet mir. Deswegen heißt mein Programm, mein letztes jetzt, was ich machen werde, das heißt jetzt, ich danke allen für nichts. Ne? Danke allen für nichts. Das ist das Programm, mache ich, bereite ich jetzt vor, weil ich die Schnauze auch voll habe. Ich habe auch die Schnauze voll. Es hat keinen Sinn mehr, irgendwo durch die Gegend zu ziehen, vor 20 Leuten zu spielen. Und nur, wenn du was machst, wo du irgendwie ein Event machst, dann kommen die Leute. Verstehst du? Dann habe ich keine Bücke drauf.
Was wünschst du dem Thea Lotzi für die Zukunft?
Dass der Trump da einzieht.
Sehr gut.
Ja,
fantastisch.
Ja.
Okay.
Ja. Gut.
Dann kommen wir zum Schluss. Ich sage danke.
Ja, nichts zu danken. Ich danke, sich zu erinnern, macht ja zu zweit mehr Sinn als alleine.
Oft. Absolut. Und ja. Vielleicht setzen wir es mal fort.
Das musst du sagen. Ne?
Alles klar. Ich danke dir.
Ist deine Story.